Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 292. 292, das ist ganz schön was. Wenn ich mir überlege, wir haben angefangen und wollten ein halbes Jahr erstmal testweise unseren Cast produzieren und ein halbes Jahr, na gut, das sind noch nicht mal 30 Folgen gewesen, dann sind wir jetzt mittlerweile fast bei dem Zehnfachen angelangt. Zehnfachen? Oder muss man sagen Elffachen? Oder dreimal mehr oder fünfmal mehr? Das ist immer so eine Geschichte. Aber ich frage den Wolfgang Back mal, der ist ja sehr schlau.
Was fragst du mich denn? Was das jetzt mehr ist oder was?
Ja.
Wie? Ich kann dir nur sagen, als witzige Erkenntnis, dass beim letzten Mal hat mein Rekorder das Projekt Nummer 91 angelegt. Da haben wir die 291 gemacht. Jetzt legt es das Projekt 92 an, bei der Sendung 292. Ist das jetzt schon so eine magische Beeinflussung der Technik? Dass der mitmacht hier bei uns?
Du hast den Rekorder 200 Folgen zu spät gekauft.
Ach so, ja.
Herzlich willkommen erstmal an alle Zuhörer.
Ich begrüße auch alle, die uns zuhören. Das ist ganz kurz und knapp.
Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich höre immer und immer wieder, wir haben dreimal mehr als irgendjemand anders. Und wenn ich dann mal hinterfrage, dreimal mehr, das heißt, wir haben also das Vierfache, dann stoße ich auf Missverständnisse.
Ja.
Wenn ich aber einen Apfel habe und ich bekomme einen dazu, dann habe ich einmal mehr als den einen.
Ja.
Wenn ich zwei dazu bekäme, also drei Äpfel also
drei,
hätte,
drei
dann habe ich zweimal mehr. Aber die Leute sagen, ich habe dreimal mehr als du. Ich habe dreimal mehr als andere.
Das geht ja noch, aber wenn die sagen, als wie du.
Diese Verballhornung unserer Sprache, diese Unschärfe, die wird durch die Werbeindustrie gemacht.
Ja.
Genauso wird ja gesprochen von hohen 13 Grad Celsius, wenn Celsius überhaupt genannt wird. Oder von niedrigen 5 Grad. Ich kenne keine hohen oder niedrigen Grade.
Oder die Stundenkilometer.
Das ist ja noch was anderes, aber da sagt man dann ja noch, das sind ja dann zwei Fauxpas, schnelle 120 Stundenkilometer. Diese ganze Übersteigerung in unserer Sprache macht viele Dinge einfach unscharf und bringt uns dazu, nicht mehr klar erkennen zu können, was der andere wirklich meint, weil wir im Grunde genommen immer Übertreibungen abziehen müssten, wenn wir die Wahrheit sehen müssten. Und da wissen wir gar nicht mehr, ist übertrieben, ist nicht übertrieben oder was sonst. Naja.
So, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's aber los.
Jetzt geht's aber los. Ich denke, wir waren schon bei 120 Stundenkilometer, was ja eigentlich Kilometer pro Stunde heißt. Heinz, kann man bei der Geschwindigkeit mittlerweile Autos hacken?
Ja, klar, kein Thema.
Oh.
Alles schon vorgesehen.
Machst du jeden Tag, oder?
Also ich bin ein ehrlicher Mensch. Mir fehlt irgendwo die kriminelle Energie und ich weiß auch nicht, warum man Leute da in Schwierigkeiten bringen sollte. Aber um mal auf das Thema zu kommen. Wenn der Hacker Spaß am Auto hat, könnte man das übernennen. Also es gibt jetzt, um in der Terminologie von soeben zu bleiben, 50 mal mehr internetfähige Geräte, mobile Geräte im Jahre 2020 als im Jahre 2010. Heißt auf Deutsch, 2010 gab es 1 Milliarde internetfähige mobile Geräte. 2020 rechnen wir mit 50 Milliarden.
51.
Und ein großer
51,
Teil.
51.
50 mal mehr sind 51.
Ich sage, das ist die. Ich bleibe in der falschen Terminologie.
Also 49 mal mehr.
Gut. Der lernt nichts dazu. Der lernt nichts dazu.
Ich habe gesagt, ich bleibe in der falschen Terminologie.
Mhm.
Also man rechnet mit 50. Kommt ja auf 1 Milliarde dann auch nicht mehr an. Das ist so ähnlich wie bei den Finanzen in der Verwaltung. Es wird also, man rechnet mit 50 Milliarden internetfähigen Geräten, ein großer Teil davon wird eingebettet sein, zum Beispiel im Auto. Im Auto, was macht denn da so ein Süß? Man gibt heute elektrisch Gas, die Airbags werden gesteuert, das Radio, die verstellbaren Sitze, das Antiblockiersystem, das ABS, ASP und wie diese ganzen Fahrdynamik und Abstandsregler und Radar und Licht- und Informations- und Kommunikationssysteme. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht.
Alles vergessen. Du hast ja nur 3% von dem genannt, was in den Autos drin ist.
Also ein gutes Auto, Mittelklasse-Auto, hat heute 50 Prozessoren an Bord. So, das ist alles ganz gut und schön, solange das Auto in sich ein geschlossenes System ist. Jetzt kommen aber die Anwender, die Fahrer, die möchten gerne auch unterwegs mit der Umwelt kommunizieren. Das ist nicht nur das Navi, das sich automatisch Karten nachlädt oder das über Verkehrsfunkinformationen empfängt, sondern möchte auch ein bisschen Internet machen, möchte auch ein bisschen Kommunikations machen. Jetzt haben sich die IT-Sicherheitsspezialisten McAfee, die Embedded-Spezialisten von Wind River und die Security-Spezialisten von S-Crypt mal zusammengesetzt und haben mal überlegt, was machen wir jetzt mit dem Ganzen, was kann denn sein? Denn es gab schon einen Proof of Concept in der University of California in San Diego, die nannten das Ding Car Shark. Die sind hergegangen und haben sich einfach mal in so ein über USD in das Computersystem des Autos eingehackt und haben denn das fleißig manipuliert. Man kann darüber zum Beispiel den Wagen auf- und zuschließen, man kann das Fahrzeug blockieren und so weiter. Im nächsten Schritt sind sie also jetzt so weit gegangen, haben eine Kommunikationseinrichtung im Auto genommen, die Bluetooth hatte, haben eine leistungsstarke Antenne und einen leistungsstarken Sender extern angebracht und waren plötzlich von einer Entfernung von etwa 100 Metern in der Lage, eben den Wagen auf- und zuzuschließen oder den zu blockieren. Die hätten ihn auch während der Fahrt blockieren können, also einfach die Bremsen anziehen. Die Wagen können verfolgt werden, also die Standortortung, was heute auch viele machen, die GPS-Signale über Mobilfunk einfach weitergeben, damit man das Auto ordnen kann, falls es geklaut wird oder falls man es verloren hat.
Muss ich kurz einwerfen, die EU plant zurzeit ein Gesetz, welches die Automobilhersteller verpflichten soll, solche Systeme standardmäßig einzubauen, dass das Orten von Fahrzeugen möglich sein soll. Man macht das unter dem für mich Deckmantel der Sicherheit, wenn ein Unfall passiert oder ähnliches, damit die Fahrzeuge schnell durch die Rettungskräfte gefunden werden können. Auf der anderen Seite ist das das optimale Aufzeichnungs-, Verfolgungs- und Überwachungssystem. Aber bitte mach du weiter.
Ja gut, da braucht man auch die Blitzampel nicht mehr.
Ja.
Das kann man dann ja sehen, wer wo wie schnell war. Ja. Das geht über GPS ziemlich genau.
Das kommt durch die EU. Die haben nichts anderes zu tun. Ja.
Das ist wieder etwas, was nichts
ja gut, jetzt, werden das kann. Ist, das ist ja so ein der, wie soll ich es vorsichtig formulieren, das ist nun das, was die Verwaltung uns oder irgendwelche Regierungen uns aufdrücken. Die Bedenken der Sicherheitsleute sind ja einfach, dass auch Kriminelle sich das zunutze machen können und dann eben unterwegs Schaden anrichten. Das wäre zum Beispiel ein sehr schöner Erpressungsversuch. Entweder du zahlst mir 5 Euro oder du wirst den nächsten Ziel auch nicht mehr erreichen. Navigationsgeräte können so gestört werden. Die neuen Generationen, die werden ja kommen mit nachladbaren Karten und nachladbaren Routen. Und wenn ich dann weiß, wie das geht und kann auf das Fahrzeug zugreifen, kann ich auch jemand ganz schön in die Irre schicken. Schlimmer ist es noch, wenn man zum Beispiel Notfallsysteme lahmlegen kann. Man kann EPS lahmlegen oder man kann den Airbag lahmlegen, lässt das Auto dann plötzlich stehen oder fährt es vor eine Wand. Und das ist ganz, ganz schlimm, was Kriminelle damit anrichten können. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich die Sicherheitsexperten stellen, wie kann man das Auto sicher machen? Es ist leider nicht so einfach, denn bis jetzt sind die Hersteller darauf getrimmt oder denken so, das möglichst effizient und möglichst komfortabel für den Kunden machen. Die kriminelle Energie, die draußen neben dem Auto herläuft oder herschwebt, ist noch gar nicht in das Bewusstsein der Entwickler gedrungen. Und die Experten, Sicherheitsexperten sagen, Leute, jetzt müsst ihr mal langsam aufpassen, denn das, was da kommen kann, ist zum höchsten Maße verkehrsgefährdend, natürlich auch lebensgefährdend für die Insassen. Und ihr müsst schon bei der Entwicklung darauf achten, dass eure Embedded-Systeme, also auch eine gebauten Systeme, auch Sicherheitsaspekte haben. Da reicht ja nicht nur ein einfacher Virenscanner, denn wie gesagt, wenn ich einmal über Bluetooth mit diesen großen Antennen an das Auto rankomme, hänge ich im Kommunikationssystem drin. Die Kommunikationssysteme oder Navigationssysteme hängen eventuell mit irgendwelchen Bremssystemen zusammen. Man weiß ja nicht, was alles intern verdrahtet ist. Und dann bin ich natürlich auch, wenn ich will, genug kriminelle Energie habe, extern in der Lage, das zu manipulieren. Ich meine, es ist stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn, plötzlich kommt dir dein Airbag entgegen. Weil den von außen ausgelöst worden
ist. Das ist mir schon passiert. Außen ausgelöst.
Ja gut, dann war es ein Fehlfunk. Aber stell dir mal vor, das kann man machen. Es ist zum Beispiel passiert bei einem großen Autohändler, der hat einen Mitarbeiter gefeuert. Und der fand das dann ganz schön blöd und ist nachts hergegangen, hat alle Autos verschlossen.
Mhm. Ja. Und die kamen dann nicht mehr. Hat der Herr Rudolf auch schon gemacht.
Ja, die sind ja dann mit einer Kodierung auf und zu gemacht, der hat die Kodierung geändert und die kamen an ihre Autos nicht mehr ran.
Ach nee, das war ja der Kollege May, der die Autos verschlossen hat, mit der katholischen Wegfahrschwere.
Ein Aspekt noch, den ganz lustig ist, im Juni 2011 hat der US-Bundesstaat Nevada die Mitarbeiter des Kraftfahrzeugbundesamtes angewiesen, Straßenverkehrsregelungen für autonome selbstfahrende Fahrzeuge auszuarbeiten. Also da in Las Vegas und Umgebung sind sie also schon weiter. Die rechnen damit, dass irgendwann mal die Autos selber fahren. Und das, wenn man so, wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, wenn denn das Auto selber fährt und kann von außen gesteuert werden, dann nimmt man sich ein Taxi und weiß dann nicht, wo man auskommt.
Heinz, wir freuen uns alle drauf. Also für mich heißt das, ich werde mir ein Pferd anschaffen und Pferdewagen und dann sehen wir lustig und sicher in die Zukunft. Dank dir schön.
Ja, bitte.
Irgendwie hat uns das Juristische gepackt in der letzten Zeit. Die lange Sendung, die eine Stunde Sendung mit dem Rechtsanwalt Solmecke, sie kam übrigens sehr, sehr gut an. Dann den Herrn Freiling von dem Dachstuhlseminar. Und jetzt haben wir einen Herrn Höhne bei uns in der Sendung. Auch er ist Volljurist und IT-Volljurist. Und mit ihm können wir jetzt ein bisschen reden über weitere Probleme, die uns eigentlich die Technik in puncto juristischer Betrachtung auch.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich möchte auch begrüßen, Herr Höhne. Es gibt ja eine ganze Menge Probleme und viele Leute stehen ja mit einem Bein im Gefängnis und wissen es nicht. Ich bin gestern bei meiner Lieblingsarchitektin gewesen und die hat dort von AVM eine Fritzbox rumstehen und ich habe gesagt, hier, was ist, habt ihr das Ding verschlüsselt? Ich glaube nicht, war die Antwort. Ich sage, aber hör mal Kinder, wenn da einer dies oder das und so, ja gut, aber wer macht denn das? Welches Risiko trägt man denn eigentlich, wenn man leichtfertig oder unbedarft seinen eigenen WLAN-Zugang so offen lässt?
Na gut, zur Erleichterung der Hörer kann ich sagen, ins Gefängnis kommt man nicht gleich. Allerdings trägt man ein ganz erhebliches Kostenrisiko. So hat der Bundesgerichtshof im Urteil aus 2010 erklärt, dass Unterlassungsansprüche Verwertungsgesellschaften geistiger Eigentumsrechte bestehen können, wenn über einen Hausanschluss, WLAN-Anschluss Daten verteilt werden und der Anschlussinhaber dieses WLAN nicht hinreichend gesichert hat.
Aber Wolfgang, das, was du da erlebt hast bei deiner Lieblingsarchitektin, die muss ja schon lange mit der Fritzbox arbeiten. Denn heute kommen die ja, Gott sei Dank, zum Glück kommen die ja schon verschlüsselt an. Und da muss jemand aktiv.
Verschlüsselt an.
Doch, meine Fritzbox war verschlüsselt.
Ja?
Ja, die war verschlüsselt. Und ich hätte den Schlüssel rausnehmen müssen, wenn ich die hätte freischalten wollen. Und zwar ist überall eine CD dabei und auf dem Cover steht der Schlüssel drauf.
Richtig, das war aber auch in dem Fall des Bundesgerichtshofs der Fall. Das wussten viele Berichterstatter nicht. Das ist in der Öffentlichkeit etwas untergegangen. Keineswegs war es so, dass das WLAN völlig unverschlüsselt war. Nein, es war mit dem Standardpasswort, das mit ausgeliefert wurde, gesichert. Und der Bundesgerichtshof meinte, es wäre dem Nutzer zuzumuten, wenigstens dieses Standardpasswort, das man möglicherweise auch im Internet nachschauen kann, abzuändern in ein individuelles Passwort.
Ja, das ist jetzt individuell.
Ja, bei AVM auf jeden Fall.
Ja,
aber
ja.
Was ist denn jetzt mit diesen Leuten, die den Freifunk betreiben? Eine Bürgerbewegung, die sich zusammengeschlossen hat und ihre WLANs öffentlich zur Verfügung stellt, wo jeder, der daran teilnimmt, quasi ins Internet kann. Sind die Leute unbedarft oder dumm oder gilt das da eine andere Rechtslage?
Man kann sie als politische Freiheitskämpfer betrachten. Und juristisch stehen sie nicht auf verlorenem Posten, allerdings bewegen sie sich auf unsicherem Terrain. Wie bereits erwähnt, der Bundesgerichtshof geht von einer sogenannten Störerhaftung bei nicht hinreichend gesicherten WLANs aus. Dagegen argumentieren viele Juristen an, weil sie sagen, in Europa müsste es so sein, dass der unbegrenzte Informationszugang gesichert sein müsste. Es gibt eine Haftungsfreistellung für die Durchleitung von Informationen. Insofern müsste diese zum Tragen kommen und man könnte damit ein offenes WLAN betreiben. Darauf berufen sich auch die Freifunk-Anhänger. Es ist also juristisch keineswegs ausschließlich sicher, dass man damit ein Kostenrisiko trägt. Allerdings muss es erst noch vom Europäischen Gerichtshof geklärt werden. Derzeit ist in Deutschland die Rechtslage so, dass ein Störerhaftungsanspruch gegen ein nicht hinreichend gesichertes WLAN, von dem aus File-Sharing betrieben wird, illegal, durchaus zu einer Kostenlast führen kann.
Also, das ist so, wie man im Volksmund sagt, auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was passieren kann, wenn wir solche Dinge machen, weil die Rechtslage noch nicht endgültig geklärt ist. Wenn wir jetzt unser eigenes abgesichert haben, gibt es da irgendeine Schranke, dass man sagt, ich muss irgendein Passwort generieren, was irgendwelchen Ansprüchen genügt, ich muss einen Schlüssel haben, der von irgendeinem Generator geprüft ist, oder kann ich da alles nehmen, kann ich da Banane nehmen und der Richter sagt, naja, der hat ja ein individuelles Passwort.
Auch da besteht die Rechtsunsicherheit, der Bundesgerichtshof hat das nicht geklärt. Klar kann ich das Passwort Mami 1 oder Mami nehmen oder einfach Passwort. Ich sollte es dann vor Gericht nicht gerade sagen, da würde jeder argumentieren, das Passwort ist ja unsicher. Aber woher soll man es denn auch wissen? Das ist aber auch das Argument gerade für den Freifunk. Kann man denn wirklich von dem einfachen Nutzer erwarten, dass er sich so sehr in die Materie vertieft, dass er weiß, was hinreichend sicher ist? Der Bundesgerichtshof hat ja damit argumentiert, naja, so ein Passwort zu ändern, das ist ja für jeden einfach möglich. Aber ist es das wirklich für die alte Dame, die eigentlich von Informationstechnologie nicht viel Ahnung hat und einfach nur möchte, dass das funktioniert?
Immer öfter sieht man ja auch Hilfen, dass da irgendwo steht, Passwort, unsicher, sicher. Und je länger ich es mache, umso sicherer wird es. Und irgendwann kann ich dann davon ausgehen, dass da die Informatiker denken, jetzt ist es ja sicher. Also das sind schon Hilfen, die gab es früher gar nicht.
Ja. Gut, aber wem ist das zuzumuten, erstmal darauf zu kommen, dass man das überhaupt tun muss und wie man das macht? Und wen wollen Sie dann auch fragen? Ich habe das auch schon gefunden im Internet, diese Seiten, wo man nachgucken kann, ob sein Passwort sicher ist, und dachte als erstes, ja, so eine Seite möchte ich auch haben, denn dann kann ich mir angucken, was die anderen für Passwörter haben und mal ausprobieren, wo man da hinkommt. Das wäre wirklich strafbar.
Also, wenn ich mir dort meine Passwörter testen lassen würde und irgendjemand schreibt die mit, finde ich ja toll. Aber es ist doch genauso unsinnig, wenn ich zum Beispiel bei Facebook bin und ich will meine Daten abfragen, die dort gespeichert sind, das Recht habe ich, dann muss ich aber bei Facebook eine Kopie meines Personalausweises abliefern und muss Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum und so weiter, alles das angeben, was Facebook vielleicht noch gar nicht weiß, damit die mir irgendwann dann eine CD schicken mit 130.000 Seiten Datenmaterial, alles mitgeschnitten in Chat und sonst was ich gemacht habe. Sagen Sie mal, ist das nicht schizophren, dass ich meine Daten erstmal angeben muss, um zu erfahren, welche Daten gespeichert sind?
Das kritisieren nicht nur die Datenschützer, sondern auch in der gängigen juristischen Kommentarliteratur finden sich renommierte Juristen, die sagen, das ist eine unzulässige Erschwernis des Auskunftsanspruchs. Das darf so nicht gemacht werden und die Daten, die sie da angeben, dürfen von Facebook auch gar nicht gespeichert werden. Allerdings sieht die Praxis, wie Sie richtig berichten, ganz anders aus.
Ja, Facebook sagt zwar, dass man die Kopie, Sie dürfen sogar eine Kopie, ein Foto machen von Ihrem Ausweis und bestimmte Sachen schwärzen, dass die nach dem Vorgang, wenn er erledigt ist, wieder gelöscht wird. Aber ja, anderen Daten werden nicht gelöscht. Selbst Daten, die Sie selbst gelöscht haben, als gelöscht erklärt haben, werden von Facebook weiter gespeichert und verwendet mit einer Dreistigkeit, die schlägt dem Fass des Boden, dem Boden aus. Warum? Auf welche Rechtsgrundlage?
Amerikanische.
Ja, also bei Facebook haben wir das besondere Problem, dass durch die Durchsetzung der bestehenden Ansprüche natürlich besonders schwierig ist, weil es keine deutsche Gesellschaft ist. Mit dem hamburgischen Datenschutzbeauftragten haben wir ja einen Streiter für das Datenschutzrecht, der immer wieder in die Presse geht und auch erfolgreich ist. Allerdings hilft das dem Einzelnen sehr wenig und gerade bei Facebook mit der Art und Weise, wie sie mit Daten umgehen, kann man oder da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin damit nicht einverstanden.
Was können wir denn tun? Die Masse läuft doch dahin. Wenn wir 500 Millionen Nutzer haben, warum?
700.
Oder 700 mittlerweile, ja. Warum werden denn, machen die Leute das eigentlich? Warum ziehen die sich aus? Was haben sie für einen Nutzen davon? Nur um Mitglied zu sein, nur um zu kommunizieren, nur um irgendwelche Informationen schnell und einfach austauschen zu können. Und dafür geben sie alles her?
Möglicherweise hat Facebook einfach die kritische Masse erreicht, die wiederum genügt, um weitere Masse an sich zu ziehen. Einfach dadurch, dass jeder auf Facebook ist, möchte man sehen, was passiert da, möchte man involviert sein. Die Bundesregierung reagiert darauf mit sogenannten Awareness-Building-Maßnahmen. Also sie gehen an die Schulen und lassen durch Datenschützer aufklären, was sind denn die Gefahren und Risiken. Dass schon die Schüler wissen, mit diesen Daten kann später einmal, da können Nachteile dran hängen. Und das ist ganz notwendig, dass wir eine frühzeitige Aufklärung haben, was sind die Risiken im Internet.
Ja, diese Masse von 700 Millionen weltweiten entspricht ungefähr den Hinduisten. Es gibt aber da, glaube ich, es gibt ungefähr 700 Millionen Hinduisten auf der Welt, also gleichwertig zum Facebook-Benutzern. Nur die Hinduisten machen keine großen Fortschritte in der Rekrutierung ihrer Mitglieder. So, aber bei Facebook, da scheint das ja zu brummen wie noch nie.
Ja, es scheint mir so, als würde hier wirklich aus dem tiefen Stammhirn heraus die Sucht nach der Herde durchbrechen. Das, was wir im Tierreich überall sehen, das, was wir auch bei den Menschen sehen, einfach dazugehören zu wollen, egal ob es beim Fußballspiel ist oder sonst etwas. Selbst bei uns, die Leute ziehen ja gern unsere CC2-Hemden an und setzen ihre Cappies auf, um dazuzugehören. Das steckt wohl irgendwo in den Menschen drin. Und ich glaube, das ist das.
Stell dir mal vor, wir hätten 700 Millionen T-Shirts verkauft.
Was ich kritisch finde, ist, wenn die Bundesregierung anfängt, beispielsweise die Ministerin, besuchen Sie mich auf Facebook, setzen Sie Ihren Gefällt-mir-Button bei Aktionen von mir. Da denke ich, das ist eine Förderung durch die Bundesregierung einer Gesellschaft, die quasi fast so datenschutzfeindlich ist wie bestimmte andere Internetriesen. Das dürfte eigentlich nicht sein.
Aber die Frau Aigner wollte ja eigentlich austreten aus dem Facebook.
Und der Thilo Weichert geht jetzt als erstes an die offiziellen Behörden ran, die ihren Like-Button oder sowas auf der Seite haben und möchte die abmahnen und anschließend an die Firmen gehen, um da ein bisschen Einhalt zu bieten.
Also es ist ja auch verständlich, dass einerseits von der Regierung gesagt wird, wir müssen die Schüler vor den Risiken warnen und andererseits sie auch noch gerade diese Datenriesen propagieren, indem sie auch da mit ihrer Vorbildwirkung Leute mit anziehen. Sie könnten das ja auch bei anderen vergleichbaren Organisationen machen oder einfach sagen, wir haben unsere Internetseiten und die sind seriös gehalten. Informieren Sie sich doch bitte darüber. Ja.
Herr Focke-Höhne, wir ändern die Welt nicht. Wir können sie vielleicht ein bisschen beeinflussen. Vielen Dank, dass Sie mitgeholfen haben und uns diese Informationen gegeben haben. Und schönen Tag noch.
Danke, schönen Tag Ihnen auch.
Mensch Mattes, hätte ich fast gesagt. Matthias Kurz von der Bundesnetzagentur lobt den Ausbau von LTE, dass nun jetzt schon 6 Bundesländer so weit ausgebaut sind, dass die 90% der ländlichen Bevölkerung, das heißt also Städtebereiche unter 5000 Einwohner, jetzt eine Breitbandversorgung haben. Und deswegen dürfen in diesen Ländern jetzt diese 3 Ersteigerer der Frequenzen anfangen, in den großen Städten, sagen wir mal, Geld zu verdienen, so nenne ich es.
Gehört da NRW dazu?
Ja, NRW gehört dazu.
Auch deshalb die große Reklame von der Telekom mit LTE, was kein Mensch versteht.
Moment, hier in Köln ist ja noch was ganz anderes. Das sind ja andere Frequenzen, die dort von LTE genutzt werden. Und da gibt es die Auflagen nicht. Erstmal 90% der anderen. Also das ist eine andere Geschichte. Zu den Bundesländern, die angeblich jetzt zu 90% versorgt sind in den ländlichen Bereichen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. So, da dürfen jetzt die 3 Anbieter im 800 MHz-Bereich, wie gesagt, in die wirklich lukrativen Großstädte. Das ist meiner Meinung nach Augenwischerei. Doch woran liegt es? Teltarif.de hat nach eigenen Recherchen und Angaben wohl herausgefunden, dass die Länder und Gemeinden im Vorfeld Listen aufstellen mussten, welche Gebiete schwach oder unterversorgt sind. Und diese Gebiete wurden abgearbeitet auf diese 90%. Nur da ist so wenig gemeldet worden, dass das überhaupt nicht realistisch ist, das Abbild. Ich kann zum Beispiel hier bei mir und in meiner Umgebung sagen, da gibt es keine Breitbandversorgung. Vergiss es, es ist alles Unsinn, es ist Makulatur. Nur wer hat wieder nicht aufgepasst? Schiebt man das jetzt auf die Gemeinden, dass die irgendwelche Listen nicht richtig erstellt haben? Oder wohin? Auf jeden Fall, man müsste doch mal mit ein bisschen Augenmerk und ein bisschen Anstand vorangehen. Und selbst diese Netzbetreiber, diese Mobilfunkanbieter, die ja viel Geld für die 800 MHz-Frequenzen bezahlt haben, müssten doch sagen, nee, so kann es nicht sein, lass uns das doch anständig machen. Aber ich glaube, Anstand zählt hier nicht so wirklich.
Da, wo Geld verdient wird, gibt es keinen Anstand.
Ich denke auch.
Und ich meine, wer hat denn diese Vorgaben überhaupt gemacht? Der muss doch auch nicht ganz richtig im Kopf gewesen sein mit dem, was er davor hatte, und dann so lückenhaft das Ganze zu machen.
Ja gut, also die Städte und Gemeinden, die sollten wohl im Vorfeld unterversorgte Gebiete melden. Das heißt, die Bundesländer haben das gemeldet, aber das kommt ja von den unteren Abteilungen dann. So, und da mussten die unterversorgten Städte und Gemeinden benannt werden, entsprechend ihrer Einwohnerzahl, weil es ja 4 Stufen gab. Ja. Und offensichtlich
das war sind zu viel Arbeit,
nicht alle erfasst worden. Ja, oder man hat keinen Überblick gehabt oder es hat keine Ahnung gehabt. Es ist irgendetwas gemacht worden, schnell vom Tisch, Sache erledigt. So, und jetzt sitzen die Bürger da, LTE, schöne Sache, Ausband, schnelles Internet für jeden. Und was ist? Nix. Guckst den Eimer nach wie vor, nix. Und jetzt wird es kräftig abgesahnt und gebracht. Hat es noch nicht mal 50% von dem, was es hätte bringen sollen. Handwerklich ist Politik bei uns Pfusch. Wir gehen aufs Ende der Sendung zu. Kauft bei uns im Shop, damit wir wenigstens was verdienen. Daumen hoch, immer ein Bit übrig behalten. Und, Herr Back?
Und? Zickezack?
Zickezack.
Zickezack.
Ruckzuck, tatütata, und du hast dann laufend so Dinge auf Lager.
Ja,
spulst
ja,
du doch
ja
einfach mal ab, oder was?
Blem, blem wäre auch noch was.
Blem, nee, dann meinen die Leute, wir meinen jetzt die Politiker, und das meinen wir ja wirklich nicht. Die schätzen wir ja alle sehr.
Ja, ja, das war's.
Also, tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.